Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie, wir sind's, die Ahnungslosen der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung.
Ja, aber es geht doch, du kannst es ja auch ironisch auffassen, ist doch schön. Es ist,
ja, wir sind halt zu blöd, um so super subtile Filme zu schnallen wie Dune oder Dune Part 2.
Zu schnallen nicht, das hat keiner behauptet.
Da haben auch ein paar behauptet, wir verstehen das nicht, wir müssen die Bücher gelesen haben und wir sind einfach ahnungslos.
Aber es wäre von Vorteil, da wird der Jonas dir bestimmt was zu sagen können.
Ja, ich finde nicht, dass ein Film als Hausaufgabe vorher aufgeben sollte. Du musst das Buch gelesen haben, um den Film zu raffen.
Das wäre schwierig.
Ja, es sind zwei verschiedene Medien und der Film, der muss schon für sich selbst stehen können.
Besonders, das wäre auch ein bisschen benachteiligend für Leute, die nicht lesen können, ne?
In der Tat. Und Wir sind da ja auch nur so semi-gut drin.
Ach.
Beziehungsweise haben ja auch keine Zeit, weil wir die ganze Zeit hier Filme gucken und für die Filmfressenfamilie besprechen.
Also es kommt tatsächlich selten vor. Bei mir vor allem, dass ich mal ein Buch zum Film gelesen habe.
Ja, auf jeden Fall haben wir einfach keine Ahnung und das sorgt immer wieder für Punkt. Auch für Belustigung. Könnt ihr uns immer gerne vorhalten. Die Sache ist ja folgende, man soll ja eigentlich keine YouTube-Kommentare lesen.
Man sollte grundsätzlich keine Kommentare irgendwo im World Wide Web lesen.
Das stimmt eigentlich, ja. Vor allem in sozialen Medien, zu denen ja YouTube auch irgendwie gehört. Irgendwo zwischen Streamingdienst und Social Media. Und das ist eigentlich nicht gut für die Psyche. Generell steht da viel Zeug drin, meistens nichts Positives. Aber es gibt natürlich Gründe, warum wir das trotzdem machen. Denn wir haben so ein gewisses Verantwortungsgefühl manchmal. Kann man sagen?
Ja, ich nicht.
Ja, okay, dann ich.
Okay.
Damit meine ich uns. Ja, also wir versuchen ja, einen Blick zu haben, ob irgendwie, weiß nicht, Leute beleidigend werden, ne, in den Kommentaren oder irgendwelche Hetze verbreiten oder Spoiler verbreiten, noch schlimmer als wir, weil wir sind ja schon die ganz schlimmen Spoiler-Typen.
Ja, ich bin ja der große Spoiler.
Ich glaube, da tun wir uns nicht viel.
Okay.
Und da ist dann die Sache, da hat man dann schon ab und zu mal Kommentare im Blick. Also ich lese mir auch wirklich nicht alles komplett durch, aber so grob, um zu sehen, okay, das ist vielleicht ein Bot oder das gehört hier nicht hin und so weiter und so fort.
Hast du schon mal einen Bot entdeckt?
Ja, ja.
Echt?
Naja, also Bot-Kommentare. Die muss man dann löschen. Und da wir ja keine Mods haben und das ganze Ding hier, den ganzen Filmkanal mit unseren zahlreichen Video-Review-Formaten und dem Podcast und den Patreon-Picks und so weiter und so fort, alles nur zu zweit machen, ist das natürlich auch Arbeit.
Ja, aber Manu, ganz ehrlich, wir haben doch dich, du bist doch ein Motzer, oder?
Ja, der Motz-Manu.
Genau.
Ja, wie ich auf der Arbeit auch gerne der Mecker-Manu genannt werde.
Ja, aber es hat hier halt besser gepasst.
Ja, ja, klar. Also mit Mecker ist jetzt nicht, das ist nicht religiös gemeint. Es ist jetzt nicht die Wallfahrtsstätte für Moslems gedacht, sondern ja, der Motz-Manu. Und damit der Manu nicht so viel motzt, habe ich mir gedacht, ich drehe das Ganze ins Positive. Guck mal, hat vielleicht jemand was in der Therapie gelernt?
Ich bin gespannt.
Ich bitte jetzt einfach, die Teile der Filmfressen-Familie, die unsere Inhalte und unseren Humor auch feiern, die den vielleicht verstehen auch sogar, ja, einfach häufiger mal positive Kommentare dazulassen. Dann wiegt das vielleicht so ein bisschen auf und dann macht das vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß, sich durch manche Kommentare da durchzuwühlen und dann denkt man sich so, ach ja, gut, komm, ein Kommentar, so und dann aber 10 coole, ne? So, das ist doch dann schön. Dann hat man einfach so ein bisschen mehr positiv, bisschen mehr Liebe. Liebe im Internet ist ja auch schön. Wir brauchen generell, glaube ich, auch alle mal ein bisschen mehr Liebe in unserem Leben.
Oh.
Und damit sind wir schon bei dem ersten Film, den wir heute besprechen, bei der einen Liebe, bei Wir sind alle eins und Ja, Rastafari, ja, Bob Marley, One Love. Unter der Regie von Reinaldo Marcus Green, der zuletzt, glaube ich, King Richard inszeniert hat, mit Will Smith. Da müssen wir den Faktenchecker bemühen.
Das also als beim Film stimmt's, glaube ich. Der hat noch ansonsten We Own This City ein paar Folgen gemacht, aber der Kinofilm war King Richard.
Aber das ist das Schöne am Internet, ne? Sobald man irgendetwas sagt, was nicht stimmt oder irgendwie angezweifelt werden könnte, man findet es in den Kommentaren. Aber wir befassen uns mit der Geschichte von Bob Marley.
Bob Marley.
Nee, Bob Marley. Es ist so wie mit Disney. Alle, ich weiß, in Deutschland sagen alle oder auch häufig sagen Leute Disney. Aber es heißt Disney.
Aber es wird Disney geschrieben.
Ja, es wird Bob Marley. Aber es heißt Marley.
Aber es heißt auf jeden Fall One Love.
So sieht's aus. Und da hat man dann einen Teil der Geschichte des Künstlers, Aktivisten etc. Also für mich in erster Linie Musiker, aber ich weiß natürlich auch um die aktivistischen Taten oder halt auch, ne, wie wichtig das irgendwie politisch war. Von Bob Marley, der den Reggae wirklich weltweit bekannt gemacht hat, die Musikrichtung Reggae.
Das ist ja der Godfather of Reggae, oder?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Aber der hat keinen Titel, ne? Wie so der King of Pop und solche Geschichten. Das finde ich eigentlich schade.
Braucht der nicht. Ja. Der scheißt ja auch. Ich meine, ne, kriegt man auch einen Film mit, dass er auf sowas scheißt, ne, dass ihm sowas egal ist. Ne? Er sagt ja so, ey, mein Leben und meine Sachen. Ist übrigens kein Spoiler. Ja, das ist im Trailer drin, bevor die Ersten wieder komplette Zuckungen hier kriegen. Oh, ich habe vergessen. Ah, Triggerwarnung. Es kann sein, dass wir hier ab und zu mal Spaß machen. Dass wir ironisch sind. Ich weiß, kann ich jetzt hier nicht einblenden. Vielleicht erklären wir es auch nochmal, aber...
Also mir passiert das nicht.
Is that irony?
Okay, so, in der Hauptrolle haben wir Kingsley Ben-Adir.
Ah, falsch.
Nicht Kingsley, der Kingsley.
Aber ist er mit Ben Kingsley verwandt?
Mit Ben Kingsley.
Ah ja, stimmt.
Weiß ich gar nicht. Boah, jetzt stellst du wieder so Fragen nach Fakten. Wenn ich jetzt sage nein, dann kommt wieder einer und sagt, Moment, die haben einen Schwibschwager in Brighton und da sind die eigentlich schon über Dreiecken miteinander verwandt.
Das glaube ich nicht.
Dann sage ich ganz einfach nicht, dass ich wüsste.
No further information.
We have. Und dann bin ich wieder raus. Ja, wo haben wir den denn gesehen? Wir haben zuletzt in Barbie gesehen, glaube ich, damit gespielt.
Ah,
und in Secret Invasion, eine nicht so gute Marvel-Serie.
Habe ich nicht gesehen.
Ja, hast du nichts verpasst.
Ja, aber Barbie, da hat er wahrscheinlich Ken gespielt, oder?
Ja, einen, der kennt. Ja. Es gibt ja nur Ken oder halt Alan. Barbie.
Ach so, ja.
Von den männlichen.
Ja, genau. Ja.
Also zumindest in Barbieland. Ist ja auch egal, es soll gar nicht um Barbie gehen. Es soll hier um Bob Marley gehen, beziehungsweise um einen gewissen Abschnitt in seinem Leben. Ja, Peter, was geht ab?
Ja, eine ganze Menge. Wir fangen halt auch schon direkt an. Ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, wie alt er ist, aber er ist schon Bob Marley. Also er ist schon der Sänger.
So um die 30 sein, Ende 20, Anfang
okay.
30.
Genau, 76 ist es. Ich habe es gerade nachgelesen. Nee, ist später. Egal, irgendwo so in der Zeit. Auf jeden Fall Bürgerkrieg in Jamaika. Und es vergeht gar nicht viel Zeit und er ist schon auf Welttournee. Also der Part in Jamaika, wo dann quasi so seine wichtigsten Leute auch eingeführt werden. Seine Frau, die Rita Marley, die hier von Lashani Lynch gespielt wird. Die
macht das übrigens hervorragend. Ja.
Auf jeden Fall. Ich habe den ja in der Synchro geschaut. Blieb mir nichts anderes übrig, als den auf Deutsch zu schauen. Da kam der Kingsley Ben-Adir nicht so cool rüber, ne, weil ja da auch ne Slang und das alles irgendwie so, das Ganze, was Bob Marley halt ein bisschen ausgemacht hat, natürlich durch die Sprache halt ging ein bisschen verloren, aber
ja, Mann.
Ja, ist bei ihr nicht aufgefallen. Großartig. Hat man gemerkt, ich fand die klasse. Ich hab die vorher, weiß nicht, kam mir bekannt vor, konnte ich aber nicht direkt einordnen. Doch, The Marvels, stimmt. Fand ich klasse. Sehr gut. Finde ich aber auch leider, also zumindest in der Synchro, besser als ihn tatsächlich. Weiß nicht, wie es im Original ist.
Ne, er macht das super.
Okay, gut.
Also sieht ihm auch ähnlich, ne? Jetzt nicht 1:1, ja. Ne? Aber so, er hat so die ganzen Gesten drauf, ne? So die Körperhaltung, auch bei den Fußballspielen und so, wenn er auf der Bühne ist. Der hat den schon sehr gut studiert, was man natürlich anhand des Bildmaterials auch gut machen kann.
Ja, klar, ja.
Aber die Sprache, Wahnsinn. Wir haben den im Original geguckt, meine Frau und ich, hier in Köln im Cinedom. Mhm. Unfassbarerweise lief er im Cinedom in OV. Das ist eigentlich nicht so das Kino, dem man so die OVs guckt eigentlich. Ja. Und da waren wir in einem schönen Luxussaal, also mit elektrisch verstellbaren Sitzen.
Aha.
Haben uns so richtig gut gehen lassen. Und haben Ja gefeiert. Rastafari.
Das ist richtig ironisch, weißt du? Wenn es da um Bürgerkrieg, Armut und so geht, schaut ihr euch das im puren Luxus an. Das nennt man Dekadenz.
Und schaufeln uns das Popcorn rein. Und lassen die Schwarzen mal machen so. Oder die Jamaikaner.
Nee, aber er wird mit seinem Stab, sag ich mal, etabliert. Der Attentatsversuch, den wir im Trailer sehen, der passiert auch relativ früh und sorgt dafür, dass er schnell das Land verlässt, um Frieden in die Welt zu bringen. Also es geht da, die arbeiten ja auf das Konzert hinaus, so ein bisschen wie hier das AIDS-Konzert, First Aid.
Das AIDS-Konzert.
Jesus. Also das First Aid, ne?
Love Aid.
Love Aid.
Ich glaube, es heißt Love Aid.
You mean Live Aid.
Fakten, Peter.
Ja.
Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr glaubt, das heißt nicht das AIDS-Festival.
Nee, aber es geht ja um das große Friedenskonzert, auf das hier hingearbeitet wird. Und es sind dann letztlich auch nur, ich glaube, so 2-3 Jahre, die hier abgedeckt werden. Und der Rest wird dann über Texttafeln uns erzählt.
Und ein paar Flashbacks gibt's auch.
Ja, stimmt, genau.
Wollen wir nicht unterschlagen.
Und ansonsten sehen wir hier im Prinzip seine Agenda, die er im Leben hatte. Und das durchdrängt den ganzen Film, dass er versucht, mit dieser Musik, die dem Volk gehört, womit er dann letztlich auch das Volk irgendwie zu befreien versucht, möchte ja mit dieser Musik einfach nur irgendwie Frieden bringen.
Ja, Frieden und ich meine, gut, der Film heißt One Love, ne? Und Frieden und Liebe, das sind so die zentralen Botschaften.
Genau.
Das gelingt dem Film hier wirklich mit so ein paar Seitenhieben auf die geldgeilen kapitalistischen weißen Musik-Label-Chefs.
Mhm.
So gelingt ihm schon zu zeigen, wozu Musik imstande ist. Dass es nicht nur Unterhaltung ist und dass es weit über Unterhaltung hinausgeht, dass es um das Gefühl geht, dass es auch so was Religiöses, was Spirituelles hat. Ne? Spiritualität ist natürlich hier auch ein großes Thema, weil Bob Marley halt auch ein bisschen naiv war.
Und ständig dicht.
Genau, ja, das auch. Aber das ist auf Jamaika nicht so selten, denke ich mal.
Ja.
Und auch hier dem Rastafari holt dem, ne, die huldigen dem Jah und so weiter. Also es ist ein anderes Wort für Gott. Es ist halt, ne, die einen sagen Gott, die anderen sagen Allah. Mhm. Für die ist es halt Jah, der über alles bestimmt und so weiter. Mhm. Da gibt er viel rein, aber eben auch, ja, da ist viel Hoffnung und viel, auch Naivität. Das finde ich ganz cool, dass der Film ihn auch als naiv darstellt. Ja. Auch, unter anderem.
So ein bisschen in Anführungsstrichen ambivalent, aber zumindest immer auf der richtigen Seite.
Ja, genau. Und das finde ich hier sehr gelungen, dass man das auf einen Abschnitt fokussiert hat.
Ja.
Und so wirklich diesen positiven Aspekt in den Fokus rückt. Also ich habe ein bisschen befürchtet, dass die jetzt zu viel aus der Kindheit zeigen. Mhm. Und ich finde, der Film ist halt irgendwie, der hat keine Sekunde, ist der zu lang. Da ist kein Fett dran. Alles, was er zeigt, hat irgendwie einen Sinn. Also wie die angefangen haben mit Musik, mit der Band, so, das ist nicht zu lang, nicht zu kurz. Man versteht das. Glaube ich zumindest. Also ich war ein bisschen vorbelastet. Ich kenne so ein bisschen natürlich die Musik, aber auch ein bisschen die Geschichte. Und ich finde wirklich, dass sogar die Schrifttafeln hier funktionieren.
Okay.
Weil es sich nicht um eine fiktive Person handelt. Also zum Beispiel, dass man jetzt nicht gezeigt hat, ich weiß jetzt nicht, wie weit das ein Spoiler ist, aber Bob Marley war irgendwann krank. Mhm. Und dass sie jetzt nicht gezeigt haben, wie er da krank rumliegt und wie er da hinsiecht. Mhm. Da kann man schon ein paar Sachen, finde ich, mit Texttafeln lösen.
Ja, ich tue mich echt ein bisschen schwierig. Was ich schön fand, war halt wirklich, dass diese Message angekommen ist. Und dass die halt, wie gesagt, aus jeder Pore hier zu drängen scheint. Und das ist auch das, was ich so mitnehme. Wie gesagt, seine Darstellung fand ich jetzt nicht so überzeugend in der Synchro.
Okay, da wirklich kann ich nur sagen, also gerade den Film, das war mir auch sehr wichtig, dass wir den im Original gucken. Das ist allerdings auch dieses Yummy English, ne, das ist auch nicht so einfach zu verstehen. Es hilft da ein bisschen Erfahrung mit zu haben. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der war mit Untertiteln. Bei so manchen Sätzen war das schon hilfreich, sage ich ganz ehrlich.
Ja, und was auch wieder stark ist, ist vor allem die Musik natürlich. Der Soundtrack, der natürlich dann seine wichtigsten Lieder, seine größte Errungenschaft, halt die Musik halt auch würdig zelebriert. Und das passt dann in der Regel auch stark zu dem, was hier gerade wo erzählt wird. Er hat ein knackiges Tempo, auf jeden Fall. Ich meine, der geht ja auch nur 1,5 Stunden. Das heißt, er hält sich auch nicht in Anführungsstrichen lange mit den Kapiteln auf.
Er geht über 100 Minuten, meine ich.
Ach, ernsthaft?
Etwas mehr als 100
Minuten.
Okay,
gut, dann
schreibt's in die Kommentare.
Ja, 108 Minuten. So, Fakten. 108 Minuten geht dieser Film.
Ist auch egal, er zieht sich nicht, er ist nicht zu lang.
Genau, er ist gut durchgetaktet. Was mir ein bisschen zu kurz kam, war dann tatsächlich die Geschichte letztlich über seine Frau hinaus. Das wird zumindest noch relativ gut beleuchtet, aber was dann so die anderen Leute in seiner Crew angeht, die sind dann eher so Statisten. Besonders wenn es dann auch um den Kollegen in der Truppe angeht, der mit den weißen Labels, sag ich jetzt mal, verhandelt, ne, und dann selber da so ein bisschen auf die falsche Bahn kommt und so ein bisschen die Familie betrügt, ne, weil die sich ja alle so als Familie ansehen. Das war dann irgendwie zwar drin, aber mir dann irgendwie nicht klar und deutlich genug aufgezeigt. Das waren nur so kleine Unterkapitel, sag ich jetzt mal.
Okay, das kann ich verstehen, aber ich glaube auch, also der Film zeigt das zumindest so, dass der halt viel in seiner eigenen Welt unterwegs war. Mhm. Und dass er, obwohl die da zusammen unterwegs, also die waren eine Zeit lang da in England, dann sind sie getourt durch Europa und USA, glaube ich, dann auch noch, ne? Und man ihn da häufig auch mal alleine sieht und weil er ja sagt, so, er muss irgendwie klarkommen und er will ja dieses Album schreiben, also er schreibt es auch nicht komplett alleine, aber so ein Album schreiben, um eben diese Botschaft vernünftig zu transportieren. Ja. Und da sehen wir ihn halt viel mit sich selbst hadern.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch eine Wahl des Films. Vielleicht ihn auch gar nicht so viel mit den anderen zu zeigen, weil zum Beispiel seine Kinder, da sieht man ja sehr wenig von.
Ganz,
ne?
Wenig.
Also, so am Anfang was und am Ende halt so ein bisschen. Also Siggi und so, ne? Siggi Marley macht ja immer noch Musik, soweit ich weiß. Das ist ja sein ziemlich erfolgreicher Sohn. Ja, und mit den Kindern sieht man ihn natürlich wenig agieren, was natürlich auch ein Kritikpunkt ist. Also von seiner Frau unter anderem.
An dem Film oder an ihm als Persona?
Das kritisiert seine Frau an ihm.
Achso, okay, gut, ja. Aber das kritisiert dann der Film letztlich nicht an ihm.
Dadurch, dass er die Frau das sagen lässt, schon, ne, würde ich sagen.
Ja, okay, gut, dann habe ich das vielleicht verdrängt. Ist mir dann vielleicht doch zu sehr untergegangen.
Das ist doch da dieser Gruppe, wo die sich da streiten.
Auf der Straße?
Ja.
Ja, okay, gut. Aber ich meine, ne, in der Konsequenz ändert sich bei ihm ja auch nichts. Aber was ich schön finde, ist, dass der Mann mal eine cineastische Statue in Anführungsstrichen kriegt, ne, weil letztlich haben wir in der Musik ja schon so viele Denkmale, ne, für Elvis, für Queen und wie sie dich alle heißen. Ich finde, Bob Marley gehört auf jeden Fall dazu, so ein Jimi Hendrix, Wenn wir uns jetzt mal die Afroamerikaner oder die schwarze Musiker anschauen, da ist auf jeden Fall noch gut was offen und finde ich gut,
dass Buddy Count zum Beispiel, die leben ja noch.
Ja, ich würde super gerne was von Run DMC sehen.
Okay, vielleicht Postmortem irgendwann, kann ja sein. Ja. Das war ja jetzt bei einigen der Fall.
Ja, nee, von daher, für mich erstaunlich war tatsächlich, wie sich das Publikum zusammengesetzt hat, also das Publikum im Kino. Das war nämlich sehr, was das Alte angeht, sehr divers. Also es waren viele ältere Leute drin, aber auch viele jüngere, also quasi alles. Und das finde ich schön, dass so ein Film dann halt auch irgendwie alleine einen Tisch holt. Und das ist ja quasi auch das, was er erreichen wollte und auf jeden Fall auch sollte. Zumindest, wenn man seine Persona, also den Künstler und den Menschen Bob Marley halt sieht.
Rastafari. genau das ist es. Das ist die Botschaft.
Wenn man es in einem halben Jahr gebracht hätte und man das in einem Audio-Kino geguckt hätte, dann hätte man sogar kiffen dürfen. Legal in Deutschland dazu.
Achso, das ist jetzt dein Kritikpunkt.
Nee, das ist kein Kritikpunkt. Das ist nur marketingmäßig wäre es klüger gewesen, den ein halbes Jahr später in Deutschland anlaufen zu lassen.
Ja, wir animieren hier natürlich nicht dazu, bevor man nach Auto fahren muss, hier zu kiffen, natürlich. Marihuana zu rauchen.
Wer hätte denn sowas jetzt daraus lesen können?
Natürlich niemand. Das ist ja ganz weit hergeholt.
Nee, ist es auch.
Ja, total. Keine Ahnung, hast du ein bisschen Schmacht bekommen beim Film?
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich bin da tatsächlich komplett von fern, da bin ich auch froh drüber.
Ah, jetzt nur noch Heroin, das ist so gut.
Okay, das war jetzt wieder, man schon wieder falsch verstehen können.
Ah, stimmt, ich muss sagen, dass das ein Gag ist, ne? Ja, sorry, ich blende das ein hier.
Wie?
That's perfect. Also was ich sagen wollte, es ist jetzt nicht der absolute Top-Film.
Ja.
Der ist halt nicht so episch und das ist gleichzeitig gut, ne? Dass er das wirklich in so einer
ruhigen,
in so einer kleinen, ruhigen Geschichte erzählt, weil das kommt auch so mit der Bescheidenheit von Bob Marley überein. Mhm. Das hat mir gefallen. Ich finde, das ist wirklich alles cool gewählt, so die Ausschnitte und so weiter. Und der ist gut gemacht. Ich empfehle den auch, gerade für Fans. Bei uns war es auch interessant. Ich glaube, da waren so ein paar Menschen dabei, die waren so jung, die haben auch, also es hat mit dem Alter nichts zu tun, aber die waren jung und die haben, glaube ich, so gut wie keine Musik von ihm vorher gehört.
Okay.
Und für mich war es natürlich schön, mal wieder diese ganzen Lieder zu hören. Get Up, Stand Up zum Beispiel, ne? Und Everything's Gonna Be Alright. Ich weiß nicht, wie der heißt. Three Little Birds. Ich weiß jetzt die ganzen Titel nicht mehr, aber haben wir früher viel gehört mit der Band, obwohl Reggae, bin ich auch ganz ehrlich, eine Musikrichtung ist ähnlich wie Ska, die sich bei mir schnell tot hört. Es ist so, nach einer halben Stunde ist eigentlich dann auch wieder gut, spätestens. Mhm. Bei Bob Marley ist es aber so, die Songs sind abwechslungsreich genug, dass mich das bei Laune hält.
Ist doch schön.
Ja, deswegen. Also er ist jetzt nicht der Knaller vor dem Herrn, aber der macht eigentlich alles, was er macht, dann in Ordnung. Wie gesagt, hat auch nochmal diese Spiritualität drin, ne? Da sind so ein paar abgefahrene Szenen, sag ich mal, dabei und beleuchtet halt genug, auch so von seiner Kindheit und seiner Beziehung oder Nichtbeziehung zu seinem Vater und so weiter. Das ist von allem genug. Das finde ich in Ordnung. Finde ich gut.
Ja, ich bin auch einverstanden damit. Zählt jetzt für mich nicht zu den großen musikalischen Biopics, aber dennoch. Vor allem der Lashana Lynch geschuldet. Sehr sehenswert. Und wo ich jetzt auch hier gerade nochmal sehe, das ist ja das Bond-Girl von dem letzten Bond.
Auch das noch?
Ja, das hatte ich tatsächlich vergessen.
Ach, das ist die neue James Bond? Die Jane Bond?
Genau, richtig.
Ah, ja.
Genau.
Ist halt auch schon wieder was länger her.
Ja.
Wir gucken so viele Filme.
Richtig.
Ja, gut.
Da kommen halt ein paar Sachen bei rum.
Meiste nix. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, den im Original noch im Kino zu gucken, dann schaut ihn euch an. Peter empfiehlt ihn auch mit der Synchro, denke ich mal. Ne?
Ach so, ja, ich würde dann, denke ich mal, schon eher empfehlen, den in der UV zu sehen.
Ja, falls man die Möglichkeit hat. Das ist ja jetzt nicht immer so gegeben, je nachdem, wo man wohnt. In Köln läuft auf jeden Fall gerade, glaube ich, noch in der UV. Ich weiß jetzt nicht, wie in der Podcast rauskommt, wie das ist. Köln, tolle Stadt. Aus der kommt auch der Dennis Mosquito.
Mosquito?
Ja. Dennis Mosquito.
Wer ist das?
Das ist der Chico, also der in dem Film Chico den Chico spielt.
Ach, das ist der aussieht wie Echo Fresh, ne?
Ja, mittlerweile nicht mehr.
Aber mal eine Zeit lang, oder?
Könnte man so sagen, weiß nicht, ich möchte jetzt keinen von beiden da irgendwie... Weiß jetzt nicht, ob das für irgendeinen beleidigend drüber kommt.
Keine Angst, die hören uns nicht.
Ja. Meinst du?
Ja, meine ich.
Okay. Egal. Nicht, dass der Christian Albert das hört und der
stimmt.
Steckt ihm das dann oder so.
Okay, ich halte mich zurück.
Ab und zu hört er ja auch mal rein hier. Okay, ich habe mir Schock angeguckt.
Das ist ein Schock.
Ja, ein deutscher Film von Dennis Mosquito nämlich. Der hat das Drehbuch geschrieben zusammen mit dem Daniel Rakete Siegel. Und die beiden haben auch...
Geiler Name.
Ja, der heißt so.
Kann er nichts machen, ne?
Ja, und die beiden haben auch die Regie geführt. Und der Film spielt eindeutig nicht zu verwechseln. Er spielt in Köln.
Ah, okay.
Ist auch seine Heimatstadt.
Man sieht das Brandenburger Tor oder was?
Richtig, und den Eiffelturm und so weiter, ja, und so fort.
Cool.
Ja, also er hat nicht nur ein Kölner Kennzeichen, sondern über die Brücken, über die fahren und so, ne, sind wir alle auch schon mehrfach gefahren.
Viktoriabrücke und so.
So ein paar Gegenden, genau, die nach Bonn-Beul führt. auf jeden Fall die ganzen Gegenden und so. Und da hatte ich Bock drauf, weil da ein paar fähige Leute mitspielen, unter anderem der Fariyadim, den sehe ich gerne. Dann die Anke Engelke. Die mag ich vor allem in letzter Zeit, wenn die halt so Dramen spielt.
Ah.
Ja, hatte die ja zuletzt ist auch schon wieder anderthalb Jahre her. Da hat sie in einem Film mitgespielt, der heißt, weiß ich gar nicht mehr.
Doch.
Nicht eingeschlossene Gesellschaft.
Stimmt.
Den meine ich aber nicht.
Den hätte ich sogar gesehen.
Ah, ich meine auch nicht das schönste Mädchen der Welt, sondern...
Ich weiß, was du meinst.
Ach, mein Sohn.
Genau.
Den habe ich ja hier auch mal im Podcast besprochen. Oder richtig. Wir haben den besprochen.
Nee,
ne?
Du. Ja. Du, ich habe den nicht gesehen.
Okay, alles klar. Deswegen gucke ich gerne auch in Dramen auf jeden Fall. Und hier haben wir einen Thriller, in dem... Was denn? Ja, es ist schon Drama-Thriller.
Ja, ich sehe die gerne in Horrorfilmen und deshalb habe ich mir ein Porno mit dir angeschaut.
Nein, also, ja, Drama, guck mal, Sopranos ist ja auch eine Dramaserie.
Mit Thriller-Elementen.
Ja, das ist also, ich meine, oder auch Drama, ist das zum Beispiel im Englischen, ist das ja zum Beispiel Schauspiel, ist ja Drama. Mhm. Ja, egal. Also, ich meine, in ernsteren Rollen, so. Im Verleih heißt der Film übrigens Schock, kein Weg zurück. Also, es gibt noch so einen Zusatztitel. Keine Ahnung. Im Kino hier heißt er einfach Schock.
Ja, wir brauchen Zusatztitel.
Ja, sogar für deutsche Filme. Mhm. Also, der Chico hätte ich meiner gesagt. Dennis Mosquito spielt den Bruno. Und der Bruno ist ein Arzt, der so offensichtlich während der Corona-Pandemie spielt das. Also wir sind immer noch, ich weiß, abklingende Phase der Pandemie, aber so zu den Hochzeiten. Also laufen da alle viel mit Maske rum.
Mhm.
Also vor allem er ist halt Arzt natürlich, ne? Der sich offensichtlich was nebenbei verdient.
Illegal oder was?
Ja, also ich glaube, er hat sogar seine Lizenz, hat er nicht mehr oder so, ne? Also auf jeden Fall, der ist halt der Arzt, den die Leute rufen, die nicht zu einem offiziellen Arzt in der Praxis gehen können oder die in ein Krankenhaus gehen können.
Das heißt, die ganzen Actionhelden hier, wenn der Liam Neeson wieder irgendwie angeschossen wurde, dann kommt er bei dem vorbei.
So ähnlich, ja, also auch, ne? Ja, es ist so, dass wir jetzt hier sehen, wie er beispielsweise in einem Bordell eine Prostituierte behandelt.
War ja Porno gar nicht so weit entfernt.
Ja, und als er dann weggeht, sieht er, wie jemand, also er weiß, dass da jemand drin ist, den er kennt.
Mhm.
Er ist aber auf dem Weg weg und dann sieht er, wie Leute da reinstürmen mit einer Knarre und er hört Schüsse. Und er ist halt natürlich durch den hippokratischen Eid und ist natürlich verpflichtet dazu, Menschen zu helfen. Und er ist auch vom Typ her so, dass er das Wohl der Menschen halt ganz nach oben stellt. Also er möchte immer helfen. Klar, er lässt sich das natürlich auch vergüten, aber das ist ja jetzt ohne, das ist ja gar kein Auftrag von ihm. Er läuft halt rein und sieht da stellt sich raus, ist jetzt kein Riesenspoiler, sein Schwager. Das ist der Giuliano, wird gespielt von Fariyadim.
Mhm.
Fariyadim spielt Fariyadim.
Ach, schon wieder?
Ja, er spielt halt so, wie er immer spielt, dem er schnell, häufig mehrere Sachen wiederholt.
Mhm.
Ja, du weißt hier, ne? Du weißt. Oder so in der Art, ne? Ich habe jetzt gerade keine Zeile von ihm, aber ja, gut.
Bessere Imitation.
Er wiederholt halt so ein paar Sachen immer. Das ist die Art, wie er spielt. Das macht er häufig. Aber ich sehe den gerne. Ich finde den generell irgendwie
sexy.
Genau das. Bin ein bisschen verknallt.
Cool.
Und er versorgt ihn. Der Julie sagt so von mir, ey, was machst du hier und so, ne? Und der so, ja, ich arbeite hier ein bisschen, keine Ahnung. Er verarztet ihn grob und so weiter. Und irgendwann kommt ihn halt besuchen bei seiner Schwester zu Hause. Also das heißt, er kümmert sich so ein bisschen um ihn und der will partout nicht ins Krankenhaus, der Julie. Weil der ist halt ein Gangster in Köln hier.
Punkt 7 Uhr. Mit 20 Flaschen Ramsdorfer Kölsch. Nur eine Flasche zu wenig. Eine Minute zu spät. Köln-Kalleck-Verbot.
Gangster, yeah.
Das ist Gangster.
Yeah.
Also, das ist halt der Fari, aka Julie, der ist Gangstertyp mittendrin in irgend so Bandenkriegen und so weiter und so fort. Und der Bruno ist ein Arzt, ein guter Mensch, jemand, der anderen helfen möchte. Das ist so sein Charakter.
Ja.
Jetzt bekommt er ein Angebot von einer Anwältin, die einen Mandanten hat. Diese Anwältin wird gespielt von der Anke Engelke.
Aha.
Und die hat einen Mandanten, der Krebs hat und der irgendwie eine Behandlung braucht und der auch irgendwie nicht ins Krankenhaus gehen will und so, weil der auch dubiose Machenschaften führt. Wie der Zufall es will, ist dieser Typ, so ein alter Mafia-Pate irgendwie, sag ich jetzt einfach mal, ist der Typ genau der, den der Julie sucht, wegen irgendeiner Gangster-Scheiße.
Ja.
Und dann ist das so, er wird da immer hingefahren, der Bruno, zu diesem, ich nenne den einfach den Mafia-Paten, ja, wird immer zum Paten gefahren und der merkt halt schnell von wegen so, dass er Italiener ist, also italienische Wurzeln hat, der Bruno, und dann freuen die sich so ein bisschen an. Ja, und das Problem ist halt, also sein Zwiespalt ist halt, dass der Julie eben diesen Typen sucht und er den aber dann nicht verpfeifen kann, aber der Julie ist halt sein Schwager und diese ganzen Familie trifft auf Familie Sachen, die wir halt aus diesen ganzen Mafia-Gangster-Film kennen. Ja. Dann passieren ein paar Sachen und ich verrate nicht zu viel. Also wir sehen den Bruno auch dabei, wie er diese ganzen Medikamente, weil er kann die ja nicht einfach irgendwo aus der Apotheke holen oder so, sondern er hat auch seine Dealer und so weiter. Und es gibt so ein paar Deals, die schief laufen. Ja. Es gibt Leute, die ihn verarschen, was ihn in Zugzwang bringt, weil er halt anderen Leuten was versprochen hat, also ne, was zu machen, was zu unternehmen. Und die Sachen kann er da nicht ausüben, dann braucht er einen Vorschuss an Geld und so und dann kann er da nicht hinterher und auf einmal fällt er in so eine Spirale rein, die immer schlimmer wird, immer steiler wird und von allen Seiten bekommt er halt Druck, weil er eben auf einmal Leuten was schuldet und dann ist halt der ja gutmütige Arzt, der allen helfen möchte, auf einmal so unter Druck und in Bredouille, dass ja er sich irgendwie irgendwann auch nicht mehr weiterhelfen kann und Gewalt als Ausweg sieht.
Klingt sehr schwermütig.
Ja, ist der Film auch häufig. Ja. Und das ist im Prinzip die Genese von dem Arzt, der anderen helfen möchte, zu einer eiskalten Killermaschine. Oh. Ohne jetzt zu viel zu verraten, was da alles auf diesem Weg passiert.
Klingt erstmal vielversprechend.
Ja, also mir hat vor allem der Einstieg sehr gut gefallen, dass es eben nicht dieses typische, ist der Gangster, der kauft Drogen und so weiter und so fort. Er ist dann halt der Arzt. Also ich fand erstmal diese Darstellung cool, erstmal diesen Blickwinkel, diesen Aspekt cool, zu zeigen, ach, da ist jemand, der hilft anderen und so weiter und ist halt nur im falschen Milieu unterwegs. Oh. Und dann kommen so viele Sachen zusammen, dann wird es halt irgendwann schon ein bisschen... Ja, generisch klingt so hart, ne, aber schon gewöhnlich, wie wir es aus vielen Thrillern kennen, weil, ja, ne, seine Schwester ist ja da natürlich, die steht da zwischen den Fronten, ne, da hat er ja familiäre Verpflichtungen, Verbindungen und so weiter und, also man kann ihm trotzdem auch vorwerfen natürlich, dass er manche Sachen aus Geldsorgen macht und da sind so ein paar Dinge, da frage ich mich auch, warum kann der Mafia-Pate, wenn er so viel Kohle hat, wieso kann der nicht ins Krankenhaus gehen? Also er hatte wohl schon mal eine Behandlung. Der kann ja auch Leute anheuern, die irgendwie sein Zimmer bewachen. Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Da sind so ein paar Sachen, die nicht aus meiner Sicht ganz aufgehen, die ich aber durch die Suspension of Disbelief irgendwie noch durchgehen lassen kann. Dass ich sage, naja, gut, für einen Film. Ja, also sonst funktioniert das halt alles nicht.
Klar.
Ja, und er hat ein paar, also vor allem zwei ziemlich krasse Szenen. Also eine, da hat's, also da haben wirklich Leute im Kino, die haben weggeguckt und die haben laut aufgestöhnt. Eine Figur bekommt einen Finger abgeschnitten und versucht, das irgendwie diese Wunde zu versorgen und fängt dann an, mit so einer groben Feile den Knochen da ein bisschen stumpf zu sägen.
Okay.
Zu feilen. Das ist schon hart. Da, man sieht das halt auch, also vor allem das Sounddesign ist halt fies. Also ich sage nur, das ist schon hart. Man sieht auch wirklich sehr explizit, wie der Finger abgeschnitten wird.
Schön.
Naja, das ist schon hart. Letztlich hat mich der Film dann so ein bisschen bedrüppelt.
Schockiert.
Ja, leider hat er mich nicht schockiert, weil das irgendwie klar ist, worauf es hinausläuft. Mhm. Und das macht er auch ziemlich linear, auch wenn die Verwebungen da irgendwie komplex sind, keine Ahnung, also er kommt da nicht so einfach raus. Ja, ist dann doch irgendwie, weiß nicht, ne, so Gewalt ist dann die Lösung oder das letzte Mittel.
Ist es nicht?
Gewalt erzeugt Gegengewalt und ja, das ist dann halt so die Lektion, also da ist nichts Neues, was wir da lernen.
Ja, okay.
Dennoch ist der irgendwie gut gemacht.
Ja.
Also ich konnte mal gar nicht böse sein, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, klingt so, als wenn der mir überhaupt nicht gefallen hat, was nicht stimmt. Also ich finde den schon echt in Ordnung, bis gut.
Ja.
Würde auch sagen, ja, wenn ihr Bock auf so einen Gangster-Thriller aus Deutschland habt, ne, und irgendwie noch ein bisschen Kölner-affin seid oder so, ne, zieht euch den rein. Schauspielerisch ist das alles cool, ne, das ist ja auch irgendwie, da gibt's ja auch hier der Guest von den Banausen, der ist ja vom deutschen Schauspiel nicht so begeistert generell, vor allem vom Lienig. Und, ja, schöne Grüße, ihr zwei Spinner. Wir mögen euch. Und das finde ich hier schon wieder, das ist schon so dieses modernere, ne, Schauspiel. Man nimmt den Leuten das schon ab. Ist halt auch cool, dass es mal nicht jetzt irgendwie die Türken sind mit den Türken-Gangs oder Araber und so weiter. Haben wir jetzt auch in den letzten paar Jahren genug gesehen. Ist mal wieder Oldschool,
Ausländer.
Die Italiener. Ja. Ne, wird auch viel Italienisch gesprochen und so. Und ja, es kommt natürlich rüber, weil halt der Mosquito natürlich auch
Italiener ist.
Ich glaube, er hat zumindest italienische Wurzeln. Ach, bevor ich irgendwas Falsches sage. Ich weiß es nicht.
Sagst du besser gar nichts.
Ich behaupte das jetzt einfach. Ja, der Name ist zumindest italienisch. Also ich glaube, dass er in seiner Rolle, die er sich da geschrieben
Dennis?
Hat. Ja, Dennis. Mosquito. Ja, Mosquito. Ja, Dennis ist sogar türkisch, ne? Türkischer Name.
Verdammt. Dennis kommt aus dem Türkischen.
Ja, ich glaube, es heißt mehr.
Nicht weniger.
Richtig. Dennis will mehr. Ja, also solide. mit ein bisschen Benefit of the Doubt. Ne? Also das kann man alles irgendwie langweilig finden oder schlecht finden oder sagen, habe ich alles schon mal gesehen. Ja, aber ich fand allein den Blickwinkel ganz cool, ne? Also das mit dem Arzt und wieder dann, also weil er wirklich, es werden manchmal Leute angeschossen vor ihm oder erschossen und er zögert nicht und hilft denen halt direkt. Ja, und zwar egal, auf welcher Seite die stehen und so, weil das hängt er halt immer an oberster Stelle, ne? Es steht an oberster Stelle, steht für ihn natürlich die Familie, aber generell Menschen zu helfen. Und irgendwann, wenn er aus seiner Sicht quasi nichts mehr zu verlieren hat und so, dann ist dann diese Genese vollendet. Das kann ich noch sagen, das ist tatsächlich nicht positiv, diese Entwicklung ist nicht so schön dargestellt. Also da irgendwie nur ein bisschen, so wie Batman über der Stadt zu thronen, einmal nachts und dann einmal tagsüber oder irgendwie so, das ist ein bisschen wenig und dann nur so ein bisschen, ja, ich gehe hier in mein Safehouse und harre ein bisschen aus, besorg mir eine Knarre und dann geht's los. Ja, das ist vielleicht eine Schwäche des Films, aber ansonsten ist in Ordnung.
Für einen deutschen Film, also ganz gut.
Ja, so bewerte ich das ja nie.
Ja, ich eigentlich auch nicht.
Ja, weiter geht's.
So schnell kommen wir zur vierten Staffel von Wahren Detektiven. Das ist nicht ganz richtig übersetzt.
Ermittler würde ich, glaube ich, eher sagen in der Übersetzung.
ErmittlerInnen würde ich jetzt sogar eher sagen.
In dem Fall tatsächlich, ohne zu gendern.
Genau, es sind nämlich zwei Damen, die Liz Danvers, die hier von Jodie Foster gespielt wird, und die Evangeline Navarro, die hier von Kelly Rice gespielt wird.
Es gibt Rice, Baby.
Es gibt Rice, das ist eine US-Profiboxerin, die glaubt, schauspielern zu können.
Ja, ich finde, da haben sie die Rolle aber ganz gut für sie geschrieben eigentlich.
Ja, es war ein bisschen provokant gemeint, weil ich finde auch, die macht ihren Job ganz gut.
Und sie darf ja auch ein bisschen austeilen, deswegen, ja, das war wahrscheinlich schon so ein bisschen auf ihre Karriere auch da gestielt.
Passt auf jeden Fall. Also die Rolle ist ihr halt auf den Leib geschrieben, denke ich mal, also auf jeden Fall. Aber Jodie Foster beweist ja wieder einmal, dass
sie aussieht wie Michael J. Fox.
Bitte?
Ich finde, mit voranschreitendem Alter sieht die Michael J. Fox sehr ähnlich.
Welchem? Dem Jungen oder dem
Aufgeschrittenen? Ja, dem Mittlerweile. Also die nähern sich irgendwie immer mehr an. Und die spricht auch manchmal so wie er.
Ist das jetzt ein Diss oder?
Es ist mir einfach aufgefallen.
Okay, das sehe ich nicht.
Ja, ich schon.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass sie hier auch wieder eine ganz große Leistung abliefert und sie aktuell immer noch unter die Top-SchauspielerInnen zu zählen ist.
Absolut, absolut. Die Rolle steht ihr richtig gut. Mhm. Als knallharte Ermittlerin, die wirklich ja nur das Ziel vor Augen hat, also sich mit der Arbeit natürlich auch ablenkt von ihren privaten Problemen.
Und das sind einige?
Ja, das sind einige. Also was man sagen kann, ist natürlich, dass sie ihren Sohn verloren hat. Der war noch sehr jung, als das passiert ist.
Und dass sie eine quengelnde Tochter hat.
Ja, eine pubertierende Tochter, ja.
Ja, rebellisch vor allem.
Ja, mit der sie derbe aneinander gerät und für die sie auch wenig Zeit hat. Mhm. Und so fokussiert sie sich eben nur auf den Polizeijob. Wir befinden uns übrigens in Alaska, das kann man mal sagen.
Ein schöner Wechsel, was das Environment mal angeht.
Ja, kann man ja mal sagen. Also erste Staffel Louisiana in den Sümpfen, also im Süden der USA, heiß, verschwitzt. Das hat so True Detective ja auf den Plan gebracht. Das hat die Serie ja so unfassbar erfolgreich gemacht mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson, die das ich glaube, Matthew McConaughey produziert das immer noch mit, unter anderem. Erste Staffel natürlich grandios, ich habe sie mehrfach gesehen. Unfassbare Atmosphäre, also so visuell und atmosphärisch Crime-Serien so auf ein neues Level gebracht. Die zweite Staffel ist nicht so beliebt, also weil viele haben die direkt mit der ersten verglichen und die geht halt einen anderen Weg. Mehr Figuren, die komplizierter miteinander verbandelt sind. Mhm. Spielt in L.A., glaube ich, oder in Kalifornien. Auch wieder Settingwechsel und so weiter, das hat der Serie irgendwie nicht gut getan. Also dem Ruf der Serie, ich weiß auch nicht, ich finde die ein bisschen unterschätzt, die zweite Staffel. Okay. Ist halt anders und das habe ich irgendwie ihr immer ein bisschen zugute gehalten. Ja. Die dritte besinnt sich dann wieder auf dieses Modell 2 Ermittler, befassen sich mit einem Fall und es geht dann um 3 Zeitebenen mit Mahershala Ali in der Hauptrolle. Wieder sehr gelungen, die ähnelt dann der ersten wieder. Und jetzt haben wir die vierte. Wie du sagst, Szenenwechsel, wir sind im verschneiten Alaska, denn Alaska ist ja nicht schon verschneit und winterlich genug. Es ist sogar Winter. Es ist wirklich Dezember, es ist kurz vor Weihnachten. Und da ist The Thing da. Ja. Oder? Also die Staffel heißt Night Country, aber ich habe sie zumindest die ersten paar Folgen The Thing getauft.
Ja, also ich habe relativ schnell gesehen, du hast ja vor mir angefangen, die Serie zu gucken. Ich habe sehr schnell verstanden, was du damit meinst.
Ja, ich habe dir das ja gesagt, ne?
Genau, weil ja auch irgendwann tatsächlich erst etwas später so ein Kammerspiel tatsächlich auch so ein bisschen entsteht, ne? Aber wir haben halt diese, ja, in Anführungsstrichen verlassene Forscherstation. Wir haben Forscher, die hier vermisst werden, eine neunköpfige Crew war es, meine ich. Alles Männer, die über Nacht verschwinden, kleiner Spoiler, irgendwann auftauchen und man dann halt auf der Suche ist nach dem Grund, warum sie denn verschwunden sind.
Ja, ich würde es noch nicht mal Spoiler nennen. Das ist, glaube ich, direkt in der zweiten Episode oder so.
Ach stimmt, es sind ja auch nur 6 Folgen.
Genau, ne? Also es sind 2 Folgen weniger als in anderen Staffeln.
Genau.
Und es sind Männer, die ja verzerrte Gesichter haben und die irgendwie eingefroren sind. Man weiß halt nicht, wie das passieren konnte.
Ja.
Und Wind River spielt auch noch eine Rolle.
Die Firma, die dort, was machen die nochmal?
Nein, ich meine der Film Wind River. An den habe ich mich auch erinnert gefühlt.
Ach so, ja, stimmt. Sorry, ich habe jetzt gerade, weil da kommt ja noch eine zweite Firma ins Spiel, um die es sich dann letztlich dreht, weil das Entscheidende ist, dass in Alaska, also ich sage es jetzt und du sagst mir danach, ob das so viel ist, dass dort nicht nur Menschen verschwinden, sondern auch, dass es dort Fehlgeburten gibt, dass es dort Geburten, bei denen die Föten dann missbildet sind und die indigene Bevölkerung, die, wie sie immer wieder betonen, auch schon vor den Firmen, die dort, sag ich mal, wirtschaften, halt da waren.
Die wehren sich halt dagegen.
Genau, die klagen halt auch diese großen Firmen an, dort halt quasi für diese miserablen Zustände, sag ich mal, verantwortet zu sein und wollen die auch so ein bisschen, ja, da weg haben.
Die wollen die loswerden.
Genau.
Die machen die eigentlich auch, ich meine, da passiert viel Schlechtes, das ist nachvollziehbar. Ich glaube, die machen ja aber für alles verantwortlich, was da irgendwie nicht gut läuft.
Genau.
Das ist das Schöne bei True Detective immer, dass sehr viele Seiten zur Sprache kommen und es gibt nicht die guten und die bösen. Und so ist das auch hier, ja, dass wir sehr ambivalente Hauptfiguren haben.
Es gibt fast nur Böse.
Ja, also jeder hat irgendwie Dreck am Stecken.
Also ich weiß nicht mehr, wie es in der ersten, die zweite habe ich auch noch geschaut, kann ich mich noch viel weniger dran erinnern. Ich kann mich nicht mehr groß an die erste und zweite erinnern. Ich weiß nur, dass es hier für mich schwierig war, eine Person auszumachen, bei der ich sagen würde, ja, da kann ich mit ihren moralischen Prinzipien irgendwie noch übereinstimmen und das ist irgendwie eine Figur, der ich hier gerne folge, die ich gerne in Anführungsstrichen gewinnen sehe, weil das in dem Fall eh schwierig zu sagen ist, wen man hier gewinnen sehen möchte und, nee, eigentlich das nicht, aber vor allem nicht, wie das Ganze dann auch passiert.
Ja, es geht, glaube ich, in erster Linie um den Fall und das Schöne bei True Detective eben dadurch, dass wir uns mit keiner Figur so wirklich identifizieren können, sind wir so ein bisschen halt auch Beobachter.
Oh.
Also wir können irgendwie mit allen immer so ein bisschen Sympathie empfinden, einfach weil wir Menschen sind. Weil das in uns irgendwie verankert ist. Aber es sind halt eben Menschen mit Facetten und Menschen, die Fehler machen. Und hier sind es auch Menschen, die viele Fehler begehen. Es gibt zum Beispiel da diesen einen Polizisten, der hat auch einen Sohn und der arbeitet für die Danvers, also für Jodie Foster. Mhm. Und der vernachlässigt seine Familie komplett, weil die Danvers ihn immer so einspannt. Er ist quasi der Rookie.
Ja.
Und für jede Scheißaufgabe holt sie ihn halt. Ne? Keine Ahnung, mein Laptop ist abgestürzt, kommt vorbei. Jetzt übertrieben. Ne? So immer irgendwelche Rechercheaufgaben oder sonstiges, alles was mit Technik zu tun hat, muss er dann machen. Muss er nicht, es liegt in seiner Entscheidung, aber zum Wohl der Menschen oder halt um gewisse Mordfälle aufzudecken, da sieht er sich schon in der Pflicht und das ist eben natürlich auch die Pflicht eines Gesetzeshüters und da muss er halt dann, also das muss, er entscheidet sich dazu, nachts an sein Telefon zu gehen und der Danvers dann zu folgen und das hat natürlich
Konsequenzen.
Ja, Konsequenzen, zwar Probleme in der Ehe, denn er halt ist kaum für seine Frau und fürs Kind da.
Ja, ein Rabenvater, wie man so schön sagt.
Genau.
Ja, also was du damit, glaube ich, auch so ein bisschen zum Ausdruck bringen möchtest, ist, und das macht die Serie, glaube ich, insgesamt auch aus. Es ist eine schon in gewisser Form figurengetriebene Serie. Die Serie schafft es immer wieder, uns hier gute Figuren zu zeichnen. Wirklich auch über 6 Folgen fand ich das schon enorm, was sie dort an Tiefe in den Figuren geschaffen haben.
Ja.
Besonders natürlich bei den beiden agierenden Detectives, aber auch bei so Nebenfiguren. Und das geht ja dann auch noch über, dadurch, dass das ja ein kleines Dorf ist, ist das ja auch alles in gewisser Form irgendwie eine große Familie. Da sind halt dann auch jetzt nichts mit Inzest, ne? Also wir sind ja nicht in der Eifel, ne? Aber man kann halt schon irgendwo...
Man kennt sich.
Genau, Verbindungen halt zwischen denen herstellen und da kennt jeder jeden quasi. Und ich finde, das macht die Serie auf jeden Fall gut, dass man sehr schnell die Figuren versteht, ne? Das, was sie beschäftigt, die Dämonen, mit denen sie kämpfen. Und ich finde, das macht es dann auf jeden Fall auch wieder interessant.
Ja, vor allem fängt das sehr Mystery-mäßig an.
Ja.
Genau wie die erste Staffel.
Mhm.
Und es gibt ja auch ein paar Parallelen zur ersten Staffel. Weiß jetzt nicht, ob wir das sagen, wir wahrscheinlich nicht, aber es gibt so hier und da vielleicht mal ein Zeichen,
Ach so.
Was man schon mal gesehen hat. Es gibt Namen, die fallen, die zu Firmen zuzuordnen sind und so weiter. Also es tauchen Figuren, also die tauchen nicht wirklich auf, aber die werden, glaube ich, genannt. Ich habe, glaube ich, auch nicht alles mitbekommen. Aber
hast du nicht aufgepasst?
Nee, genau. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht mehr alles aus der ersten Staffel, aber da waren auf jeden Fall schon ein paar Parallelen und dann konnte man sehen, ja gut, es spielt irgendwie in einem Universum. Universum, was heißt Universum? Halt in der Realität, ne? Aber so diese Fälle existieren halt in diesem Serienuniversum, beziehungsweise ja nicht parallel. Die erste Staffel ist ja auch zeitlich, spielt die ja früher.
Ja.
Und die spielt ja ganz aktuell, die spielt ja Ende 23, 2023. Ja. Die erste Staffel hat ja auch so ein Mysterium aufgebaut und ging ja auch in so eine Richtung, dass man gedacht hat, so von wegen, ey, ist ja irgendwas Übernatürliches, was Übersinnliches am Start und löst das ja dann mit was sehr Banalem auf, ohne das jetzt kritisch zu bezeichnen. Und es ist irgendwie auch klar, dass ja hier jetzt nicht das Ding aus einer anderen Welt da ist. Ja. Das ist kein Spoiler zu sagen, dass es eben nicht der Fall ist. Aber ich finde, hier ergeben gefühlt manche Sachen am Schluss keinen Sinn. Also, da fragt man sich ja, wieso ist das, konnte denn das passieren? Also ja, da habe ich irgendwie keine vernünftige Erklärung dafür. Was auch ein bisschen der Sinn ist, wir spoilern natürlich nicht, aber dass die Serie am Ende schon irgendwie ein bisschen was erklärt, aber das auch so ein bisschen, aber sich nicht hundertprozentig dazu bekennt, ja, so war's, weil die Personen sich auch nicht hundertprozentig dazu bekennen, sondern nur so, ja, ist eine Geschichte, könnte so gewesen sein. Man weiß es nicht.
Ja.
Und gegen Ende finde ich wirklich, dass ein paar Sachen sehr überhastet sind. Auf einmal geht's sehr schnell.
Ja, die letzte Folge ist ziemlich durchgepeitscht.
Ja, ich glaube, es ist wirklich nur die letzte oder vielleicht noch die letzten beiden, aber so, es geht dann schnell in diese eine Höhle und da wird dann auf einmal alles Mögliche erklärt. Da gab's noch diese Höhle, da ist das passiert und auf einmal gibt's voll viel Vorgeschichte und man fragt sich so, okay, Moment, warum das denn jetzt alles? Dann gibt's eine Person, die verzeiht einer anderen Person ziemlich schnell, ohne irgendwie groß über was zu reden. Ja, weiß nicht, also da, wo sich die Serie am Anfang genug Zeit gelassen hat, hetzt sie am Ende sehr.
Ja.
Und prügelt auch so manche Referenzen an die erste Staffel einfach rein. Also aus meiner Sicht auch relativ sinnlos.
Okay.
Also wenn es ums Zeitkonstrukt zum Beispiel geht, und da sage ich jetzt auch nicht zu viel, das sagt einfach eine Figur so. Und ich okay, ich weiß, kenne das noch aus der ersten Staffel, aber was bringt uns das jetzt hier? Boah, eigentlich nicht wirklich viel. Das fand ich ein bisschen schade. Insgesamt hat es mir aber dann doch gefallen. Ja, also ich finde es schon gut. Wie gesagt, da sind Abstriche zu machen. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die hassen die zweite. Und viele Leute sagen, ja, die dritte war wieder besser. Es sind die aber nicht so gut wie die erste. Ich finde es auch schwierig, das immer mit alles mit der ersten zu vergleichen und das immer nur daran zu messen. Muss vielleicht eine Serie, aber ich finde cool, dass die immer wieder woanders hingehen. Ne?
Ja,
dass es andere Ermittler sind, dass es woanders spielt, dass andere Probleme stattfinden, wichtig sind, wie auch immer. Und hier zum Beispiel diese Parallelen mit der indigenen Bevölkerung, die sich halt vernachlässigt fühlt oder unterdrückt und übergangen vom weißen Mann, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der da hinkommt und alles platt macht.
Anführungsstriche,
habe ich ins Mikro gemacht. Und da sind so die Parallelen zu Wind River auch. Und den Vibe habe ich auch bekommen. Ja. Deswegen, also klar, Mystery-Serie, die dann irgendwie, also so von The Thing so ein bisschen mehr in Richtung Wind River geht. Aber hey, what's not to love? Ne? Du hast eine fantastische Jodie Foster und die Kelly Rice und eigentlich alle anderen machen es auch super. Atmosphäre stimmt. Ja, ist doch in Ordnung.
Ja, ist in Ordnung. Also ich würde das unterstreichen, was du gesagt hast. Vor allem, was so das Atmosphärische angeht. Ich fand auch das Intro ganz cool. Billie Eilish ist mir da zum ersten Mal. Billie Eilish von mir aus auch. Ich kenne die Dame nicht. Also zumindest nicht, was sie so musikalisch macht. Fand ich nett. War so einer der wenigen Kontakte mit moderner Musik tatsächlich für mich.
Okay.
Und da muss ich halt sagen, doch, warum nicht? Auch wenn es dann gesanglich in der zweiten Strophe irgendwie dann schon ein bisschen abbaut. Aber insgesamt war das schon zuträglich. Insgesamt, was so der Soundtrack angeht, das war schon passend. Schauspielerisch fand ich das eigentlich in den meisten Figuren cool. Ich finde auch die meisten Figuren cool. Die Tochter von der Jodie Foster hat mich zu großen Teilen genervt. Und eine andere Figur hat mich sogar abgefuckt. Aber das ist egal. Also das ist jetzt ja kein Qualitätsmerkmal. Ich fand es schön, wie auch dann, und das ist ja quasi so eine Awareness der Amerikaner seit gewisser Zeit, dass die indigene Bevölkerung würdevoll, adäquat hier Erwähnung findet.
Und zeitgemäß.
Ja, finde ich thematisch auch sehr cool, was hier angesprochen wird. Ich habe nur tatsächlich, und da kann ich mich jetzt leider nur zu dieser Staffel äußern, weil die mir halt jetzt natürlich noch ein Gedächtnis ist, weil die anderen beiden zumindest halt schon ein paar Jahre her sind und ich mich einfach nicht dran erinnere. Aber ich bin dann tatsächlich letztlich mit der einen oder anderen Entscheidung irgendwie nicht einverstanden. Das finde ich dann schon ein bisschen schwierig, wenn hier dann die eine oder andere Aussage getroffen wird. Ich meine, ich verstehe es, dass es im Kontext irgendwie dann doch im weitesten Sinne irgendwo eine Gerechtigkeit darstellt, aber mit welcher, und damit, ich versuche das jetzt so kryptisch zu formulieren, wie es geht.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja.
Mit welcher Kaltblütigkeit hier vorgegangen wird, das finde ich dann schon hart. Es wird ja legitimiert und das finde ich in dem Kontext dann ein bisschen schwierig. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es in den ersten beiden Staffeln war, inwieweit da die Ambivalenz dann auch am Ende dazu geführt hat, dass es moralisch vielleicht fragwürdig geendet ist. Aber ich weiß halt jetzt aus der Erinnerung heraus, der aktuelle Folge finde ich dann moralisch nicht korrekt zu Ende gebracht.
Ja, die Sache ist, dass die Figuren immer ambivalent waren und die waren moralisch nie einwandfrei. Ja. Also das war in der Serie noch nie wirklich das Ding. Das macht die ja aus. Sagt ja schon, ne? Menschen machen Fehler, Menschen treffen Entscheidungen, die nicht immer moralisch korrekt sind vielleicht, aber die emotional verständlich sind. Ne? Und das hier ist ja ein klares Statement.
Ja, natürlich, klar.
Was diese eine Gruppe da am Ende, das steht ja stellvertretend für etwas.
Natürlich, aber ne? Da sehe ich dann auch den Unterschied tatsächlich zwischen Mord und Totschlag. Und der wird in der Serie tatsächlich eigentlich sehr gut dargestellt, weil es gibt halt einen Mord und ansonsten ist es in der Regel immer ein Totschlag.
Ja, oder Selbstverteidigung oder was auch
immer. Ja, also ich befürworte nichts davon, ne? Darum geht's mir nicht. Ne? Also, aber ich meine, es ist schon ein Unterschied. Und ich finde, der Mord, der ist halt letztlich immer das, was am schlimmsten irgendwie ist. Aber gut, ne, wie gesagt, wenn man das gesehen hat, dann versteht man vielleicht, was ich damit sagen möchte.
Ja, okay, denen geht es ja nicht um eine Aktion, sondern die sehen das ja als Reaktion. Ich finde jetzt auch nicht, dass das so zu Ende gebracht wird, dass man da sagt von wegen so, ach ja, okay, dann ist es halt so. Ne? Also das sehen also die manche Figuren, die sagen dann, okay, wir belassen es jetzt dabei, aber cool findet es, glaube ich, niemand wirklich.
Nee, aber es ist die einzige Figur, die zumindest halbwegs moralisch nachvollziehbar ist und die letztlich niemals die Waffe gegen jemand gerichtet hat, die wischt das weg. Und damit möchte ich jetzt nicht noch weitergehen, weil...
Ja, ich weiß ja, wie du meinst. Ja. Okay, das ist so das große Problem, was du in der Staffel...
Nee, es ist kein großes Problem. Das ist halt nur ein Problem, das ich sehe. Es ist halt nur kleiner, fader Beigeschmack am Schluss. Weil ansonsten hat die Serie mir dann im Großen und Ganzen schon gut gefallen, weil es einfach interessante Figuren sind, die hier geschildert wird. Ein interessantes Problem. Und das halt in einer nicen Verpackung.
Ja, also Regie hat geführt Isa Lopez, kann ich ja nochmal sagen. Die wird auch die Regie wohl der fünften Staffel übernehmen, die schon grünes Licht hat. Ja. Da bin ich mal sehr gespannt. Also ich sehe das ein bisschen anders, weil ich denke, dass das eher für etwas steht. Das ist nicht so von wegen, ey, das ist gut so, sondern das ist eher so ein bisschen, ja, wie man halt, das ist ja Kunst, ne? Das ist so wie, weiß nicht, in einem Song irgendwie fick dies, fick das zu sagen oder so, einen Stinkefinger zu erheben oder so. Ne? Das ist ja nicht, dass man wirklich Menschen physisch etwas antun möchte, aber man will klipp und klar sagen, so von wegen, ey, hier ist eine Grenze überschritten und das ist halt totale Scheiße. So sehe ich es. Aber falls jetzt auch nicht das beste Ende.
Ja, okay.
Also, True Detective, Staffel 4. Bin mal gespannt, wer es noch so gesehen hat und wie das andere Menschen einschätzen, ohne es vielleicht an der ersten Staffel zu messen.
Gut, dann habe ich noch ein kleines Sportdrama mitgebracht. Denn wir werden nächste Woche endlich über Iron Claw sprechen.
Eieiei, das wurde mal langsam Zeit.
Auf jeden Fall. Und deshalb habe ich mir im Vorfeld zum ersten Mal den Foxcatcher angeschaut, der ja 2014 ordentlich Preise abgeräumt hat, beziehungsweise dann bei den Oscars 2015, meine ich, war es dann, alles quasi gewonnen hat, was man gewinnen konnte. Also ne, beste Regie, beste Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller, bestes Drehbuch, Make-up und beste Frisuren. Gut, bester Film ist es nicht geworden. Ich verstehe eh nicht, warum der Film tatsächlich insgesamt so viele Preise gewonnen hat, auch Golden Globe und so. Aber das nun mal nebenbei war für mich dadurch aber auf jeden Fall auch mal interessant, den zu schauen. Aber es gibt natürlich noch mehr Argumente, beispielsweise, dass es um das professionelle Ringen geht. Ne? Also das, was man auch als Wrestling bezeichnet, aber was eigentlich kein Wrestling ist. Denn hier geht es um das olympische Ringen, was dann schon doch nochmal was anderes ist. Aber es ist dem Wrestling jetzt nicht ganz so fern, was so bestimmte Bewegungsabläufe, sag ich mal, angeht.
Und deshalb hast du dir den im Vorfeld zu The Iron Claw angeguckt.
Genau.
Ich glaube, sonst haben die, also bis auf das, die auf wahren Begebenheiten beruhen, eigentlich nicht so viel miteinander gemeinsam, oder?
Nö, aber ich hatte mir den auch tatsächlich vor kurzem gekauft auf der Börse, auf der wir gemeinsam waren in Köln.
Ah.
Für 5er im Steelbook, auch von Koch Films aufgelegt. Ja, und letztlich wollte ich den immer wieder schauen und dann war es halt auch interessant, den quasi direkt vor Iron Claw zu gucken. Interessant ist natürlich auch die Besetzung. Steve Carell, Channing Tatum und Mark Ruffalo. Wobei Channing Tatum ich jetzt noch nie wirklich als großen Schauspieler wahrgenommen habe.
Hast du 21 Jump Street nicht gesehen?
Nee,
oder Magic
nicht gesehen.
Mike?
Nee, habe ich auch nicht gesehen.
Ja, dann hast du schauspielerisch einiges verpasst.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Oder White House Down. schon.
Ist er wirklich so gut? Oder ja, übertreiben wir jetzt gerade?
Nein, das ist also auf jeden Fall schon einer der besten, würde ich sagen. Schauspieler, okay, die gerade so rumlaufen.
Ja, mindestens.
Oder auch sein Auftritt in The Hateful Eight und so.
Daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Das ist auf jeden Fall Oscar-würdig. Also da ist noch nicht so hoch gegriffen.
Nee, der hat ja zumindest keinen Oscar gekriegt. Da bin ich ja schon mal froh.
Schade.
Weil mit der
Fresse. Nein, ach, der ist vollkommen in Ordnung. Also der ist halt lustig. Der ist eher so, das ist ein bisschen wie Dwayne The Rock Johnson. Der ist eher so als Persönlichkeit, als Typ. Als Typ wird der, glaube ich, eher engagiert. So.
Ja. Was halt lustig ist, weil er, also wenn du sagst lustig, weil er hier ja eigentlich eine sehr traurige Figur spielt. Der spielt nämlich den Mark Schultz und das sind letztlich alles Figuren, also reale Figuren, ne, hat's ja schon gesagt, es ist basiert auf einer realen Geschichte. Inwieweit das jetzt hier alles real ist, also ob jedes Detail, was hier erzählt wird und die ganzen Abläufe, ob das alles so stimmt, habe ich jetzt tatsächlich nicht recherchiert. War mir in dem Fall...
Was ist das denn für ein Filmpodcast hier, wenn du es nicht recherchiert hast und so, ist doch scheiße. Kann man sich nicht anhören, sowas.
Machst du das jetzt, damit keiner mehr das so kommentiert, wie du das jetzt gerade kommentiert hast, oder?
Ich mach das aus meinem System raus.
Ja, aber das spielt für mich auch keine Rolle, weil mir der Film gar nicht so gut gefallen hat, wie er überall geredet wird.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe den damals im Kino gesehen.
Ich weiß.
2015 muss es gewesen sein und ich fand den auch nicht toll.
Also letztlich kann man es runterbrechen darauf, dass wir einen superreichen haben, einen exzentrischen Millionär halt von Steve Carell gespielt. Ist so ein bisschen wie Trump. Der hat halt ordentlich Geld, hat Verbindungen und möchte jetzt die Ringweltmeisterschaften 1987 gewinnen. Da will er die Goldmedaille für die USA holen, weil die USA sind halt nun mal die fucking USA.
Also will der Herr der Ringen werden.
Ah, genau. Und dazu holt er sich halt einen der besten Ringer, den Mark Schultz, beziehungsweise seinen Bruder, den David Schultz, und versucht den Mark Schultz, also Channing Tatum, von Channing Tatum gespielten Ringer halt, so weit zu bringen, dass er halt für die USA im Foxcatcher-Team, deshalb...
USA.
Genau, die Goldmedaille nach Hause zu holen. Und er braucht David Schultz, der von Mark Ruffalo gespielt wird, der den Bruder natürlich spielt von Mark Schultz, weil der eigentlich die Ahnung hat und ein richtiger Trainer ist und der genau weiß, wie er als Mentor den Mark Schultz halt so weit bringen kann, dass er halt auch diese Goldmedaille gewinnen kann. Und das Ganze wird dann irgendwie dann aber zu so einem Überheblichkeitsdrama, also von einem Millionär, der glaubt, dass er der Größte ist und glaubt halt auch, er sei hier der eigentliche Mentor und würde den jungen Mark Schultz hier ganz groß rausbringen und scheut natürlich auch keine Kosten, keine Mühen und bla 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 und dann gibt's halt auch Probleme damit, den Bruder dazu zu holen, aber...
Ja, aber er ist halt the special one.
Wer ist der special one?
Ja, der John, aka Steve Carell.
Ach so, ja, ne, weil der ist halt einfach Gott.
Ja, the special one.
Sagen die das sogar?
Du kennst José Mourinho nicht, ne?
Ach so, ja doch, Basketballtrainer, oder?
Ja, richtig, genau.
Nee, ich,
das Spanier.
Fußballtrainer ist weiß.
Ach so. Ironie übrigens, ne, für die Leute, die jetzt sagen, José Mourinho ist doch gar kein Spanier.
Hey, ist er Brite?
Richtig. Cool. Ah, nein, wieder Ironie. Ah,
shit.
Mein Sarkasmus, ey, der bringt mich nirgendwo hin.
Ja.
Außer, er hat mich einmal natürlich zur Sarkasmus-Weltmeisterschaft 2015 nach Paraguay gebracht. Aber na, das ist eine andere Geschichte.
In Rio war das, ne, dann?
Richtig.
Ja, also das zur Geschichte. Das Ende war für mich tatsächlich nicht so überraschend, wie der Film das eventuell versucht, einem vorzugaukeln.
Ja, ich weiß es. Ich bin damals einfach so enttäuscht aus dem Kino gegangen, weil ich...
Ich dachte, du bist eingeschlafen.
Nee, ich nicht verstanden habe, was der Film mir erzählen wollte eigentlich.
Ja, tatsächlich.
Warum habe ich mir das dann 2 Stunden oder wie lange der geht, warum habe ich mir das reingezogen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das würde ich gerne mal wissen, ob du das irgendwie jetzt besser verstehen kannst.
Nee, und das ist halt mein großes Problem damit. Erstens, abgesehen davon, dass er halt auch bestes Drehbuch hier und da gewonnen hat.
Ja.
Es hat dramaturgisch schon was, aber letztlich ist es ja auch eine wahre Geschichte. Gut, man muss natürlich dann auch das irgendwie dramaturgisch, ne, so umschreiben oder so anpassen eventuell, dass es daraus halt einen Film ergibt. Und es hat ja dann auch eine gewisse Aussagekraft, wenn am Schluss diese eine Entscheidung getroffen wird. Aber die gibt mir ja letztlich nichts.
Ja, aber man geht irgendwie davon aus, dass halt der John irgendwie so ein Mentor wird für den Schulz, ne?
Ja.
Davon bin ich ausgegangen, dass das irgendwie dann, und dass sie sich irgendwie dann doch gut verstehen oder dass das irgendwie dann der Schlüssel zum Erfolg ist und hin und her. Und das plätschert aber alles so vor sich hin und...
Ja.
Das funktioniert halt überhaupt nicht. Ich denke so, ja, warum gucke ich mir das jetzt aber an? Also irgendwas muss doch hier jetzt der Kicker sein. So, was ist das Interessante an der Geschichte? Das Interessante ist einfach nur, dass das quasi so ein Narzisst ist.
Ja, Machtbesessene.
Ja, okay, aber das war's. Also es gibt ja irgendwie, weiß nicht.
Also es... sie versuchen ja irgendwas über die Dynamik dieser drei Figuren zu erzählen, ne? Also das ist ja sozusagen schon so, dass die Säule dieses
Films. Ja, aber die haben ja gar keine vernünftige Dynamik zusammen. Das ist das ja.
Naja, sie haben schon eine Dynamik, ne? Weil es ja auch dieser Clash zwischen den beiden Mentoren ist, ne? Aber unter halt der unter leidet, ist dann halt der Channing Tatum, also seine Figur. Aber es ist mir auch dann letztlich ein Rätsel, was das Ganze hier soll. Ich meine, es ist auch insgesamt keine interessante Geschichte, die hier erzählt wird. Ich meine, es ist eine wahre Geschichte, ne? Die war, ne, aus dem Leben gegriffene Geschichten sind ja meistens auch irgendwie dann doch auch mal was anderes, beziehungsweise wird ja aktuell eigentlich immer mehr gemacht, ne? Wenn wir uns jetzt mal die ganzen Biopics, wir hatten vorhin eins sich anschaut, ne? Es beruft ja, glaube ich, gefühlt, also zumindest immer mehr auf wahren Geschichten. Damit rühmt man sich ja auch gerne.
Ja, aber auch der Bob Marley-Film, der hat ja ein Ziel, der hat eine Botschaft, und darum geht's ja, ne, dass Bob Marley auch die Botschaft ist und so weiter, und der hat eine Botschaft, die er uns erzählt, und am Ende kulminiert das in diesem Konzert, dass die Botschaft dann, ne, was er dann quasi zumindest für temporären Frieden auf Jamaika gesorgt hat.
Ja, ja, genau. Ja, und das, was du sagen möchtest, ist, dass es das hier nicht gibt, und das stimmt. Ich weiß halt nicht, ob die grundlegende, wahre Geschichte irgendetwas hergegeben hätte.
Ja, aber dann frage ich mich, warum verfilmt man das?
Ja, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht beantworten, das ist halt auch mein Problem. Das
ist für mich wirklich ein Rätsel. Also ich habe den Film nicht mehr so vor Augen, weil ich, wie gesagt, ich fand den damals echt langweilig und irgendwie ja so unsinnig irgendwie.
Ja, das Problem ist aber auch, und da bin ich halt komplett konträr zu den Leuten, die das halt dann auch mit Gewinnen überhäuft haben. Ich finde den Steve Carell sehr merkwürdig in dieser Rolle.
Ja, merkwürdig trifft es genau auf den Punkt.
Also ich verstehe nicht, wo man darin irgendwie eine geniale Darstellung dieser Figur sieht. Und Channing Tatum, der sieht die ganze Zeit aus wie ein beleidigte Leberwurst oder wie ein feuchter Waschlappen.
Ja, was er auch genau spielt, ne? Also was er genau so eine Figur ist.
Ja, halt, ne? Ja. Und Mark Ruffalo ist halt der Einzige irgendwo, der so ein bisschen aus seiner Figur was rausholen kann, aber das war's dann auch. Und das fand ich dann irgendwie zum Schluss hin auch viel zu wenig. Ich meine, es hätte zumindest, vor allem wenn man dann auch mit irgendwie sehr bekannten Namen halt kommt, hätte es ja zumindest auf der Ebene, also auf der schauspielerischen Ebene, auf der Darstellungsebene irgendwie punkten müssen. Aber wenn es dann halt auch irgendwie
selbst
noch...
Selbst da nicht, ne?
Ja, genau. Wenn es dann halt auch noch in anderen Dingen, die halt anscheinend Anerkennung gefunden haben, nicht funktioniert, dann verstehe ich nicht, was da passiert ist.
Ja, das trotz noch in der Nebenrolle Sienna Miller und natürlich den trotz dem fantastischen Anthony Michael Hall, den wir kennen aus The Breakfast Club, Weird Science oder eben die schrillen Vier auf Achse. Ja, die haben alle nichts geholfen.
Gut, aus meiner Erinnerung heraus tatsächlich aber auch alles nur wirklich Nebenrollen. Sogar ja, die Sienna Miller, die hatte die Frau von Mark Ruffalo gespielt, also von David Schultz.
Ja, die hat da, glaube ich, nicht so viel zu melden.
Nee, die hat da nicht viel zu melden. Es ist halt wirklich dieses Dreiergespann und das ist irgendwie auch ein bisschen mühselig, die da zu beobachten, weil da eigentlich nicht viel schauspielerisch passiert.
Also dann lieber die Pornoparodie Foxcatcher gucken.
Bitte?
Hat man, glaube ich, mehr von.
Die gibt's wirklich?
Nein.
Schade.
Ach so, ja, natürlich gibt's die. Muss ich meinem Sarkasmus-Image hier wieder gerecht werden.
Ja.
Ja, irgendwie konnte ich ihm auch überhaupt nichts abgewinnen. Das ist übrigens der gleiche Regisseur wie von Capote, ne?
Ja, und der hat uns sehr gut gefallen eigentlich.
Ja, Bennett Miller. Ja, okay, bin ich nicht alleine, aber ich habe damals, den habe ich mit dem Tom geguckt, dem Engländer Tom.
Ja, schon klar.
Und der konnte damit auch überhaupt nichts anfangen. Also wir sind da sehr verdutzt rausgegangen, das trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja, gut, dann bin ich ja nicht alleine, da bin ich ja sehr froh drüber.
Nee.
Wo ich auch nicht alleine bin, ist bei der Besprechung des nächsten Films, denn es ist eines Patreon-Wunsch. Und der gute Guess von dem Bewegtbild-Banausen stellt unsere Existenz in Frage.
Ja, das macht er gerne.
Indem er sich den gleichnamigen Film von David Cronenberg gewünscht hat.
Ah, das ist ja ein Zufall.
Ja, ne?
Ja, cool. Wir können endlich mal wieder über einen Cronenberg-Film sprechen.
Ja, Body Horror kam schon lange nicht mehr.
Über Cronenberg Senior.
Stimmt.
Ja, Body Horror kam bei David Cronenberg auch schon lange nicht mehr vor, bis auf zuletzt Crimes of the Future.
Ja.
Aber da hat er 20 Jahre Pause gemacht quasi.
Mhm.
Und hat 1999 einen Film ins Rennen geschickt. Ja, der Existenz heißt, wie du schon gesagt hast. Und da widmet er sich dem Thema Videospiel bzw. Virtual Reality in der Videospiel-Szene.
Genau.
Also es geht um eine Videospielentwicklerin, die Allegra, die wird gespielt von Jennifer Jason Leigh.
Korrekt.
Und die stellt ihr neues Spiel Existenz vor. Was das genau auf sich hat, das können wir ja gleich sagen. Und während dieser Präsentation gibt es ein Attentat auf sie. Und sie flüchtet mit dem Ted, der gespielt wird von Jude Law.
Mhm.
Und die beiden sind dann auf der Flucht.
Nach Absalom.
Ja, was, genau. Was das Besondere ist, ist, dass der Ted noch nicht den Port hat, um dieses Spiel zu spielen. Denn es ist so, dass man, um dieses Spiel zu spielen, braucht man installiert in sein Rückgrat, in das Mark, glaube ich, einen Port, den Bioport, so heißt er.
Genau.
Und der wird mit so einer Art Nabelschnur verbunden und an einen Controller. Ist dann so ein bisschen, wie man halt den vom Super Nintendo oder von der Xbox, von der PlayStation, was auch immer, von seiner Videospielkonsole. Mittlerweile ist das natürlich alles kabellos, aber damals noch gerne, oder falls man noch die Retro-Konsolen da hat, mit dem Kabel verbindet. So ist es dann hier ein Kabel, was sehr organisch ist, also eben wie eine Nabelschnur auch aussieht. Und der Controller ist dann auch so ein organisches Etwas. Ja, sieht, ist auch Hautfarbe, Fleischfarben sozusagen, ja, helle Haut. Und man muss da an so ein paar Nippeln drücken.
So. Das hat dir gefallen, ne?
Ja, natürlich.
Natürlich.
Nippel drücken ist immer super.
So bin ich und insoweit trifft mich die Kritik überhaupt gar nicht.
Das sieht natürlich alles auch irgendwie ein bisschen aus wie der Klitoris und so, ne? Und wie Nippel und keine Ahnung und so, ne? Typisch Kronberg halt, ne? Wieder, es wird sehr körperlich, es wird, das neue Fleisch ist wieder präsent. Ja, Body Horror eben.
Genau.
Und dann fällt man quasi in diese Virtual Reality rein, diese virtuelle Realität, und spielt das Spiel dann aus der Ego-Perspektive und ist dann in einer Thriller-Handlung. Also sie zeigt ihm auf der Flucht dieses Spiel, also sie flüchten sich immer so ein bisschen in dieses Spiel, in Existenz, und gleichzeitig sind sie auf der Flucht, und diese Ebenen, das ist eben die Gefahr, und das ist auch so ein bisschen die Aussage des Films, das ist immer so diese Gefahr, so wann wird denn die Realität zum Spiel, wann wird das Spiel zur Realität, wann vermischen sich die Grenzen zwischen virtueller Realität und der Realität, und da passiert dann halt viel weirder Scheiß, den man von Cronenberg gewohnt ist, weshalb man ihn liebt, weshalb man sich das gerne anguckt, und deswegen haben wir uns erneut diesen Film reingezogen. Das ist natürlich jetzt keine Erstsichtung für uns als alte Cronenberg-Fans. Ich habe mir aus dem Regal dann die Edition im Mediabook von Turbine rausgezogen.
Schön.
Besitzt du die auch?
Nee, ich habe nur die Emery. Aber die ist auch sehr fein.
Dafür hast du dann aber nicht das wunderbar geschriebene Booklet von Christoph N. Kellerbach.
Da hast du recht.
Schöne Grüße, Christoph, an der Stelle.
Der kann aber eh nicht schreiben, von daher passt das schon.
Boah, voll der Diss. Ey, ist ein sehr ausführliches Booklet, das erstmal cool anfängt, so ein bisschen wie eine Spielanleitung, also Videospielanleitung.
Ah, okay.
So von wegen, so die einzelnen Sachen da erklärt, das Kabel, der Bioport und so weiter und so fort.
Clever.
Ja, genau. Dann geht's halt los. Er erzählt so ein bisschen über die Zeit, in der der Film rausgekommen ist, ne? Ist ja das gleiche Jahr wie Matrix zum Beispiel. Und also eigentlich war schon diese ganze Welle der Virtual Reality Filme, sag ich jetzt mal so, hier Johnny Minimock oder wie der heißt, Keanu Reeves und sowas. Ja. Warte, mit Keanu Reeves, ja, ne?
Ja, genau.
Und da war das eigentlich schon so ein bisschen out sozusagen, weil es generell nicht so erfolgreich war, dieses Sci-Fi-Subgenre. Und ja, dann erzählt er eben halt über das Genre an sich, dann viel über Cronenberg, über, ja, wie er aufgewachsen ist und so weiter, nimmt ein bisschen die Handlung auseinander, interpretiert da ein wenig rein, und ja, sehr cooles Booklet auf jeden Fall. Ich habe es nicht komplett gelesen, aber das, was ich gelesen habe, war wie immer sehr cool geschrieben und vermittelt dann auch wirklich so einen coolen Eindruck, was der Film erzählen möchte oder was Cronenberg erzählen möchte. Hat aber auch nie einen Hehl drum gemacht, ne, muss man auch sagen. Ja, Peter. Sag doch mal was zu diesem Film, bevor ich jetzt wieder nur laber die ganze Zeit.
Toll er ist. Habe ich mir sehr gerne wieder angeschaut. Er hat mir sehr gut gefallen.
Okay, 7/10. Tschüss, bis nächste Woche.
Ja, ich würde, glaube ich, einen Ticken höher gehen. Aber nee, ich finde den Film immer noch cool, auch wenn ich Jennifer Jason Leigh, glaube ich, anders besetzt hätte. Also die Figur zumindest.
Ja, mit wem?
Mit jemand anderem.
Okay.
Ich fand sie da irgendwie nie so besonders gut. Aber ich finde sie insgesamt auch ein bisschen überbewertet.
Ja, sie ist jetzt nicht so der stärkste Lead, ne? Deswegen spielt sie auch meistens die Nebenrolle.
Ja, da ist tatsächlich Jude Law dann schon eher so ein bisschen der Führer.
Ja, aber war ja für 99 auch mal ganz cool, jetzt so die Frau in die potentere Rolle zu packen. Und Jude Law ist ja eigentlich die meiste Zeit über eher so der Impotente.
Ja.
Ne, er hat das Spiel nicht gespielt. Er ist so ein bisschen die Jungfrau. Ne? Sie führt ihn so ein bisschen an das Videospielen ran. Ne? Er ist so ein bisschen, ich glaube, da sind die Parallelen auch nicht zufällig.
Also es ist halt auch vor allem cool, dass sie als Frau, als Entwicklerin dieses Spiels dargestellt wird. Das finde ich cool. Also diese in Anführungsstrichen männlich dominierte, es wäre dann durch eine Frau dann wieder gespiegelt zu sehen.
Ja, also am Ende gibt es ja dann noch ein bisschen was anderes, aber das verraten wir natürlich nicht.
Richtig.
Aber das Schöne ist dadurch, dass sie ihn ja an den, also sie verpassen ja erstmal irgendwann den Bioport. Dazu gehen sie zu Willem Dafoe,
genau,
der auch eine coole Figur spielt, wie immer.
Eigentlich. Ja.
Ja, und wenn sie ihn dann anschließt an den Bioport, dann ja, muss sie ihn ja penetrieren.
Ja, das macht sie auch gerne.
Genau, ja. Das ist also, wie gesagt, das ist alles immer so organisch und das ist auch immer so mit Lust und Emotion gleichgesetzt oder in Verbindung gebracht, was ja auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass das eben, ne, dass man sich so in Videospielen verliert. Und ich finde, der Film ist, ich habe den jetzt auch ein paar Mal gesehen, im Laufe der vergangenen 20 Jahre in etwa. Und es ist halt krass, wie aktuell oder dass er immer aktueller wird.
Weil die virtuelle Realität immer realer wird.
Weil es die ja mittlerweile gibt. Dann auch, weil, wenn man jetzt so sieht, ne, wenn die das Spiel spielen, dann sitzen die halt regungslos auf dem Stuhl.
Ja.
Es ist so ein bisschen die Flucht vor der Realität, gleichzeitig auch sich irgendwie in Sicherheit bringen, auch wenn die da irgendwie, ne, so eine Thriller-Handlung spielen und ne, es geht um, weiß nicht, Waffen finden, Doppelagenten ausfindig machen und so weiter und sich da irgendwie abballern. Es ist ja immer in einem Videospiel, dass du, dass das Gute auch gerade bei Ballerspielen oder sonstigen Spielen, so du, es passiert ja nicht wirklich was.
Ja.
Ne, es ist ja alles nur virtuell.
Ja, und hier ist ja der Kniff tatsächlich, dass der Spieler ja gar nicht genau weiß, was die Handlung des Spiels ist oder was das Ziel des Spiels ist, muss er ja dann spielerisch herausfinden.
Genau, und das ist wieder so ein typisches Thema von Cronenberg, immer so Identitätsfindung.
Genau.
Was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Wie sehr kann ich mein Leben selbst bestimmen und so weiter?
Die Hinterfragung dessen halt vor allem.
Genau, das macht er wirklich cool und vor allem mit dieser Videospiel-Anleihe, dass dann zum Beispiel manche NPCs, die Non-Playable Characters, dass die eben auf Eingabe warten.
Ja,
und dann einfach manchmal nur so rumhängen und halt auf irgendwelche Stichwörter warten, damit sie halt dann mit die Handlung weitergeht. Es ist schon mit so einem coolen Augenzwinkern erzählt.
Ja, aber tatsächlich für mich der Mehrwert bei ihm, dieses Organische, weil das hat ja in der Regel kein anderer gemacht. Ne?
Ja.
Also wenn du jetzt zum Beispiel Matrix mit ins Spiel reinbringst, ne, da ist ja alles anorganisch in dem Sinne. Ne? Also da hast du ja diesen Cyberpunk für Science Fiction, sag ich jetzt mal,
ja.
Schießereien und alles auf Technik ausgelegt. Und hier hast du ja halt die wirklich die Symbiose zwischen Body, zwischen dem Organischen, dem Körperlichen und dem Technischen.
Zumindest auf gewissen Leveln. Ne?
Genau.
Also es gibt es dann später auch nochmal anders,
ja.
Ohne zu viel zu verraten.
Ja.
Aber das ist eben das, wie du sagst, das ist 100% Cronenberg.
Genau.
Jeder andere hätte das irgendwie mit komplett CGI, er benutzt ja auch ein bisschen CGI, aber zum Glück nicht so viel.
Ja.
Genau wie bei der Rasenmähermann oder so. Ne? Man hätte das einfach mit so Computerwelten, steril, viele hätten das so gezeigt, alles digital und so weiter und so fort. Und er macht das dann halt hier mit was wirklich so einer Nabelschnur und so einem Embryo schon ähnelt, diesem Controller. Das ist ja auch so, wenn der Controller beschädigt wird oder so, ne, dann schützt sie das ja wie ihr Kind.
Genau.
Ne, und solche Beziehungen gibt's ja tatsächlich zwischen Menschen und ihrem, sag ich mal, virtuellen Ich, für das sie dann irgendwie Häuser kaufen und Klamotten und Waffen und so weiter und so fort oder auch mit den Konsolen. Also ich glaube mittlerweile nicht weniger mit den Konsolen, aber das fing mit Sims an, dass man irgendwie so ein anderes Leben simuliert und mittlerweile sind manche Menschen da schon, glaube ich, sehr weit, wie in diesem Film, dass sie das kaum noch unterscheiden können und dass, wenn was in dem Spiel nicht so läuft, dass ihnen das wirklich so den ganzen Tag versaut.
Ja. Ja,
oder auch vielleicht das Leben sogar. Und zwar schlimmer, als wenn ich beim Pro Evolution Soccer verliere. Das ist schon ganz schlimm, aber für die Leute wird es dann wirklich, für manche Menschen wird es dann lebensbedrohlich.
Ja, sagen wir mal, wenn die Bahn wieder zu spät kommt. Dieser Zustand.
Ja.
Aber ja, das ist halt sehr cool, weil das halt alles auch ein cooles Design hat. Ne? Denken wir mal an die Waffe, die für das Attentat genommen wird, die aus Knochen zusammengebaut wird.
Ja, die ist sehr cool.
Solche Feinheiten.
Ekelhafte Szene auch.
Alles, ne? Auch dann also wenn du die Szene jetzt meinst, in dem die zusammengebaut wird, ne, diese Wesen und so. Okay, stimmt, dieser Drache, dieser zweiköpfige Drache, der ist ja die ganze Zeit animiert, ne? Also da sieht man schon, dass der Film ein paar Tage alt ist, aber drauf geschissen, weil der Rest halt so geil und so realistisch aussieht.
Ja, absolut.
Da kann er auf jeden Fall mit punkten. Und letztlich ist es ja ein sehr kritischer Blick auch auf die ganze Geschichte, also auf dieses auch immer mehr in dieses Virtualitäten flüchten, ne? Was man ja, glaube ich, auch, denke ich mal, seitdem immer mehr beobachtet hat.
Wir hängen alle an unserem Smartphone und so weiter und so fort, ne? Und klinken uns immer häufiger aus der Realität raus oder verstecken uns hinter irgendwelchen Online-Profilen,
genau.
Hinter irgendwelchen Online-Namen und so weiter, ne? Ja,
ja, und ich finde, das ist ein schöner Kommentar und dann halt auch eine coole, spannende, Thriller-Geschichte in gewisser Form, Krimi-Geschichte irgendwie umgesetzt.
Ja.
Und wenn dann halt immer wieder zwischendurch mal coole Namen Ian Holm spielt noch mit in interessanten Figuren um die Ecke kommen. Cool.
Absolut. Ich finde auch, dass man den sehr gut gucken kann. Also es gibt so ein paar Cronenberg-Filme, die sind ein bisschen, die fordern ein bisschen mehr.
Der ist schon für seine Verhältnisse relativ zugänglich. Also wenn man zumindest mal seinen älteren Film vergleicht.
Ja, finde ich nämlich auch. Ne? Ja. Also das ist so zugänglich, so einfach zugänglich wie Videospiele heutzutage zugänglich sind. Ne? Ja. Hat man wieder so eine schöne Parallele, weil er eben diese Thriller-Handlung hat. Ja. Da ist nur eine Sache gegen Ende. Es ist so, wir haben ja die ganze Zeit einen Jude Law, der eher so ein bisschen passiv ist. Also er wird immer ein bisschen aktiver, aber ansonsten wird er da angeleitet von der Jennifer Jason Leigh und ist ja, wie gesagt, so ein bisschen der impotentere von beiden. Es entwickelt sich zwar ein bisschen, aber irgendwann, so ganz am Ende, sehen wir ihn so ein bisschen böse aufgebracht. Also ich meine jetzt die Szene mit dem Hund.
Ach so, ja.
Und da ist schon, wenn er zu dieser Person hingeht, mit dem Hund und ihr, dann guckt er schon so super böse.
Ja.
Und ich finde, das ist regietechnisch nicht gut gelöst. Also da hätte man, um das Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben, hätte er eigentlich noch normal, also finde ich, so spielen sollen wie zuvor.
Okay.
Weil man hat direkt gesehen, dass er irgendwas im Schilde führt.
Ja.
Also es ist wirklich eine Kleinigkeit, aber das ist mir irgendwie so aufgestoßen jetzt beim nochmal gucken, dass ich gedacht habe, so, ey, das ist doch jetzt eigentlich vollkommen klar, was er vorhat.
Also damit macht er ja quasi auch dann sozusagen den Ausgang nicht zu einem, in Anführungsstrichen, offenen Ende, sondern nur zu einem für dich dann vielleicht sogar verpassten Überraschungsmoment.
Ja, also das Ende kann man trotzdem immer noch als offen interpretieren, wenn man möchte.
Wenn man möchte, aber rein theoretisch.
Weil da so eine Frage gestellt wird. Ja, aber ich würde es auch sehen, dass das...
Ist ja mehr eine rhetorische Frage.
Ja, genau. Ich glaube, die ist auch eher so an den Zuschauer gerichtet.
Genau, genau.
In erster Linie. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass es ziemlich eindeutig ist.
Ja.
Aber man kann es vielleicht ein bisschen anders verstehen. Also ich würde es auch nicht so verstehen.
Ja, okay.
Ich würde das schon eindeutig sehen. Also im Film selbst wird so ein bisschen damit gespielt, von wegen so, oh, auf welchem Level befinden wir uns jetzt?
Ja.
Aber auch das ist eigentlich immer recht nachvollziehbar, vor allem durch das Ende.
Ja.
Was durchaus, ist schon überraschend. Also man kann ja mit ein paar Sachen rechnen, aber ja, es funktioniert.
Ja, das Ende an sich. Du meinst jetzt nicht das Ende, sondern
ja,
würde ich auch sagen. Ist im Oeuvre von Herrn Cronenberg schon im oberen Drittel, sag ich mal, seiner Filme anzusiedeln. Kommt dann aber natürlich nicht an so Sachen wie The Fly oder Videodrome oder so ran. Aber dennoch auf jeden Fall noch einer seiner stärkeren oder stärksten Filme.
Ja, wahrscheinlich so einer der letzten, die eben so dieses Genre bedienen.
Ja, das sowieso.
Ja, habe ich sehr gerne nochmal geguckt.
Definitiv.
Da freue ich mich immer über solche Patreon-Picks, wenn ich da wieder so einen Film aus dem Regal ziehen kann. So, ach, habe ich schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Ziehe ich mir rein, habe ein bisschen Bonusmaterial geguckt. Wie gesagt, das Turbine im Mediabook. Keine Ahnung, ob es das noch gibt. Kannst nur empfehlen, falls es noch irgendwie jemand findet. Text von Christoph ist super. Da hat man was von. Und ja, der ist halt auch nicht so chiffriert, der Film, ne?
Genau.
Dass man den jetzt irgendwie total encoden muss, aber
ja,
den kann man wirklich als Unterhaltungsfilm ganz gut gucken. Und da finde ich diese Symbiose aus eben, vielleicht auch nur aus unserer Sicht so, aber leicht zugänglicher Film.
Ach nee.
Mit Cronenberg-Style halt.
Ich glaube, dass man das schon für die Allgemeinheit sprechen kann.
Können wir ja immer. Machen wir immer.
Dürfen wir vor allem auch.
Ja.
Haben wir den Auftrag von Gott?
Ist das so? Von Jah oder von Allah?
Nee, von zwischen X und Z steht ja Eaten und das ist, glaube ich, ungarisch für Gott.
Isten steht da.
Isten, meine ich doch. Und ich meine, das ist ungarisch für Gott.
Echt?
Ja.
Muss ich die Andrea mal fragen. Weiß ich nicht.
Habe ich so gelesen.
Okay, meinst du, das hat irgendwie... Also ich meine, warum sollte er denn jetzt das Ungarische mit reinnehmen? Hast du das schon sehr übers Knie gebrochen dann, oder?
Wahrscheinlich. Aber so liest man.
Okay.
Macht doch nichts.
Ja, mit dieser Info entlassen wir euch in den wohlverdienten Feierabend oder je nachdem, was ihr macht, keine Ahnung. Hört unser Podcast, egal wo, egal wobei. Wir freuen uns vor allem über nett gemeinte positive Kommentare, weil wir viel Arbeit hier reinstecken, viel Blut, Schweiß, Tränen und sonstige Körperflüssigkeiten, viel unserer Zeit, viel unserer Energie. Da ist dann auch immer schön zu hören, ob es dann irgendwie doch auch ein bisschen Spaß macht oder ob es wirklich wichtig ist, weiß ich nicht, von einer Stunde Podcast oder von 20 Minuten oder 30 Minuten Video-Review, wenn eine Sache vielleicht mal nicht so ist oder die nicht so ankommt, ob man die jetzt wirklich als einziges rausstellen muss, kann man sich mal kurz fragen. Ansonsten, hey, habt viel Spaß mit all unseren Videos, mit dem Podcast und wenn nicht, dann ist es halt nicht so, ne? Können wir nichts machen. Ich verabschiede mich einfach bis nächste Woche, bedanke mich beim Peter, bei der Filmfresse-Familie, bei allen, die sich das hier reinziehen und freue mich, wenn ihr uns unterstützt. Bis zum nächsten. Tschüss.
Tschüss, Manu. Vielen Dank an deine Stelle, in deine Richtung.
Ach, ich habe doch nichts gemacht.
Ja, ich weiß. Er macht auch nichts. Aber, ihr habt's gehört, der Manu hätte gerne mehr
Liebe,
Kommentare, positive Kommentare. Was ich gerne hätte, also wie ihr mich glücklich machen könnt, ist natürlich Geld. Schickt uns Geld, egal welche Währung. Kontakt@filmfressen.de, PayPal, alles wunderbar. Gerne überweisen oder ein lukratives Patreon-Abo abschließen.
Stimmt, wir haben ja viel Geld wieder ausgegeben in letzter Zeit, ne?
Hunderte, Tausende von Euro. Wir haben ein neues Studio gebaut. Wir haben neues technisches Equipment gekauft. Wir haben so viel Geld investiert, damit unser Produkt noch hochwertiger wird.
Und trotzdem erzählen wir nur Scheiße.
Ja, und dazu noch die ganzen Drogen, die wir konsumieren und so weiter und so fort. Ne, das muss ja alles finanziert werden. Und wie kann das finanziert werden? Durch Patronen.
Jawohl.
So nämlich. So, dann darf ich noch das kommende Sonntagsvideo ankündigen. Das wird tatsächlich auch ein Patreon-Pick. Also hier der Wink mit dem Zaunpfahl. Wir geben einen ganz ausführlichen Einblick oder besser gesagt einen Rückblick auf Quentin Tarantinos Opus Magnum Pulp Fiction. Das kommt am Sonntag, nächste Woche wieder Cinephil und am Sonntag natürlich auch wieder ein ganz fantastisches Video-Review. In diesem Sinne hoffe ich, einen schönen Podcast gehört zu haben und verabscheue uns alle bis zur nächsten Woche.